Die Jünger sitzen mit Jesus am Ölberg, dem Tempel gegenüber. Und Jesus hat zu ihnen gesprochen über die Zerstörung Jerusalems und über seine Wiederkunft. Und der wichtigste Punkt war, er hat gesagt, ihr wisst nicht, wann ich komme. Wichtiger Punkt ist, wir wissen nicht, wann Jesus kommt. Wir wissen nicht, wann der Zeitpunkt ist, an dem wir vor ihm stehen werden und Rechenschaft ablegen werden für unser Leben. Vers 36 hat Jesus gesagt, von jenem Tag aber, wenn Jesus wiederkommt, und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmel, sondern mein Vater allein. Wacht also, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommt, im Vers 42. Vers 44, deshalb seid auch ihr bereit, denn die Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Wir haben gesagt, wachen oder bereit sein heißt vor allem erstens mal, dass wir in Jesus sind. Bereit sein heißt, bekehrt zu sein. Dass du sein Erlösungswerk am Kreuz für dich persönlich als Bezahlung für deine persönliche Schuld angenommen hast. Zweitens heißt bereit sein, dass wir unser ganzes Leben in diesem Bewusstsein leben, dass Jesus wiederkommt. Beziehungsweise, dass wir vor ihm stehen werden, wenn wir sterben, bevor er wiederkommt. Im Bewusstsein, dass es ein Gericht geben wird, eine Trennung zwischen den Jüngern Jesu und denen, die ihn abgelehnt haben oder ihn ignoriert haben. Dass wir in dem Bewusstsein leben, dass es Belohnungen geben wird für all das, was wir für Jesus getan haben. Matthäus 6 hat Jesus gesagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß oder Rost zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Seid kluge Investoren. Investiert in ewige Schätze, nicht in vergängliche Dinge. Die Wahrheit ist, wir sind hier auf dieser Erde nur ein paar Jährchen. Wir werden alle ewig leben. Jeder einzelne von uns. Die Frage ist, wo wir da leben werden. Aber wir werden alle ewig leben. Und das ist eine sehr lange Zeit. Im Vergleich dazu, wir haben ein paar wenige Jährchen hier auf dieser Erde. Und das Zeug dieser Welt ist vergänglich. Wir können uns nichts mitnehmen. Aber Jesus wird uns lehren, wir können es vorausschicken. Wir können es überweisen auf unser himmlisches Konto. Und diese Dinge werden wir ewig besitzen. Das sind Dinge, die ewig Bestand haben, die ewig Wert haben. Beispiel, stell dir vor, du übersiedelst übermorgen nach Hawaii und wirst den Rest deines Lebens dort verbringen. Wie viel würdest du hier noch investieren? Wahrscheinlich so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Du würdest in Hawaii investieren, in ein neues Zuhause, wo du den Rest deines Lebens verbringen wirst. Genauso sagt uns Jesus, investiere in die Ewigkeit, nicht in das Hier und Jetzt. Ich meine, das ist nur rational, das ist nur vernünftig. Und der Punkt ist, leb heute so mit dieser Ausrichtung. Du weißt nicht, wann Jesus wiederkommt. Du weißt nicht, wann du sterben wirst. Das könnte heute dein letzter Tag sein. Das könnte deine letzte Chance sein, heute dein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Könnte heute deine letzte Chance sein, Schätze im Himmel zu sammeln. Wenn du stirbst oder Jesus wiederkommt, dann ist vorbei. Das war's. Dann wird abgerechnet. Hier und jetzt, das ist das, was zählt. Jeder Tag ist kostbar. Wir haben keine Zeit, Zeit zu verschwenden. Heute zählt. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern, mach dir keine Sorgen über die Vergangenheit. Und schieb diese Dinge nicht auf. Irgendwann in Zukunft. Sag nicht, irgendwann in Zukunft werde ich ernst machen mit Gott. Oder werde ich Schätze im Himmel sammeln. Nee, es geht um heute. Leb heute mit dieser Perspektive. Mit deiner ewigen Perspektive. Leb heute für Jesus. Heute und jeden Tag. Jeder Tag zählt. Jesus hat seinen Jüngern ein Gleichnis erzählt. Am Ende von diesem Abschnitt, den wir letztes oder vor zwei Wochen studiert haben. Gleichnis erzählt von einem Menschen, der beraubt wurde, weil er nicht wachsam war, sondern weil er geschlafen hat. Petrus hat uns gesagt im Petrusbrief, im ersten Petrusbrief im Kapitel 5, er hat gesagt, seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht oder sucht, wen er verschlingen kann. Teufel ist ein Dieb. Teufel ist ein Mörder. Er will uns unser ewiges Leben stehlen. Er will uns unsere himmlischen Schätze stehlen. Es gibt so die Geschichte von einem Treffen zwischen dem Teufel und allen seinen Dämonen. Und die haben sich getroffen, um zu beratschlagen, wie sie die Menschen reinlegen können. Und der erste Dämon hat gesagt, ich habe einen Plan. Wir sagen den Menschen, dass es keinen Gott gibt. Der Teufel hat gesagt, ja, der ist nicht so gut, der Plan. Die Schöpfung bezeugt, dass Gott existiert. Und die Menschen sind viel zu klug, die meisten zumindest. Mit denen können wir vielleicht einige wenige verführen, aber nicht die Massen. Zweiter Dämon hat gesagt, dann lass uns ihnen sagen, es gibt keine Hölle. Der Teufel hat wieder gesagt, Menschen wissen schon, dass es Himmel und Hölle gibt. Menschen haben einen Sinn für Gerechtigkeit. Dritte hat gesagt, nee, lass uns ihnen nicht sagen, es gibt keinen Gott oder es gibt keine Hölle. Lass uns ihnen sagen, keine Eile. Keine Eile, sich zu bekehren. Keine Eile, Gott zu dienen. Und Satan hat gesagt, das ist es. Die Dämonen sind rausgegangen und haben den Menschen in die Ohren geflüstert. Keine Eile, du hast noch Zeit. Sei nicht so radikal. Entscheide dich später mal. Und viele wurden verführt. Viele wurden getäuscht. Lass dich nicht bestehen. Jesus sagt, wacht, seid bereit. Lebt heute mit dieser ewigen Perspektive. Sonst seid ihr realitätsfremd. Ewigkeit ist Realität. Seid realitätsfremd und werdet eines Tages unsanft aufwachen von eurem Schlaf und feststellen, dass ihr euer Leben verschwendet habt. Dass ihr diese Chancen versäumt habt, für die Ewigkeit vorzubauen. Und werdet feststellen, dass ihr beraubt wurdet. Jesus wird jetzt in diesem Zusammenhang noch drei weitere Gleichnisse erzählen. In all diesen Gleichnissen geht es um einen abwesenden Herrn. Seht, der Herr Jesus bereitet seine Jünger darauf vor, dass er länger abwesend sein wird. Es länger dauern wird, bevor er wiederkommt. Und wir werden in all diesen Gleichnissen zwei Gruppen von Menschen sehen. Es sind alles Menschen, die sich äußerlich zu Christus bekennen. Aber zwei Gruppen, die einen, die wirklich seine Jünger sind, und die anderen, die nur ein Lippenbekenntnis ablegen. Und Jesus wird zu uns sprechen, wie wir im Licht seiner sicheren Wiederkunft und der Ewigkeit leben sollen. Dem ersten Gleichnis geht es um diese Beziehung mit den Menschen, die Gott uns anvertraut hat. Das Gleichnis gilt besonders für alle, die Gott in Leiterschaft eingesetzt hat. Für die Ehemänner in der Familie oder die Chefs auf der Arbeit oder die er als Leiter eingesetzt hat im Reich Gottes. Aber es gilt auch für alle Menschen, die Beziehungen haben mit anderen Menschen. Weil wir haben Verantwortung für die Menschen, die Gott um uns herum gestellt hat. Gott in unser Leben gestellt hat. Vers 45. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat, um ihnen Speise zu geben zur rechten Zeit? Sieh, er hat ihnen Verantwortung gegeben. Sorge für seine Mitmenschen. Vers 46. Glückselig. Glücklich in seiner Seele ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Es geht nicht nur um den Moment, wo er wiederkommt, sondern die ganze Zeit. Dass er die ganze Zeit so gelebt hat. Dass seiner Berufung treu gewesen ist, dass seine Berufung erfüllt hat. Dass er das getan hat, was der Herr ihm aufgetragen hat. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine ganze Habe setzen. Er wird ihn befördern. Timotheus hat uns gesagt, wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. treuen Knechte. Mit diesen treuen Knechten wird Jesus seine Herrschaft teilen. Römer 8 heißt es auch, wenn wir seine Kinder sind, so sind wir auch seine Erben. Wir sind Erben Gottes und Miterben Christi. Wir werden mit ihm sein Reich erben. Er wird seine Herrlichkeit mit uns teilen. Vers 48, wenn aber jener als böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt auf sich warten und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit den Trunkenen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und in einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn entzweischneiden und ihm sein Teil setzen mit den Heuchlern, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Böse Knecht. Problem dieses Knechtes war, er hat seine Perspektive verloren. Der war einer von denen, die gesagt haben, oh, Jesus wird lang nicht kommen. Oder mein Herr wird lang nicht kommen. Übertragenen Sinn, es dauert lange, bis Jesus wiederkommt. Ja, ich bin vielleicht äußerlich religiös, ich nenne mich einen Christen. Ich gehe vielleicht sogar in die Kirche. Aber ich lebe nicht für Gott. Ich kümmere mich später um Gott und das, was er sagt und um meinen Mitmenschen. Ich lebe erstmal für mich. Dreh mich um mich. Und dann vielleicht auf meinem Sterbebett, vielleicht werde ich mich irgendwann mal bekehren. Dieser Knecht hatte die Perspektive für die Ewigkeit verloren und dafür, dass er Gott verantwortlich ist. Und was war das Resultat davon? Er hat nicht getan, was er tun sollte. Er hat sich gehen lassen, hat das wilde Partyleben gelebt. Und drittens, er hat begonnen, seine Mitmenschen zu misshandeln. Und er war überrascht von der Wiederkunft Jesu. Und dasselbe gilt auch vom eigenen Tod. Du fährst die Autobahn runter, ein Geisterfahrer kommt dir entgegen, boom, und das war's. Bist du bereit? Vers 50 heißt es, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet, an einem Tag, in dem er nicht bereit ist und in einer Stunde, die er nicht weiß. Und wie er den treuen Knecht belohnt hat, so wird er auch den Bösen belohnen für das, was er getan hat. Vers 51, er wird ihn entzweischneiden und ihm seinen Teil setzen mit den Heuchlern. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Jesus spricht in diesem Kapitel viel über die Hölle. Oh, vielleicht denkst du ja, schon wieder. Ich mag das nicht, das Zeug von der Hölle, und will nichts davon hören. Weißt du was, ich mag auch nicht darüber predigen. Ich predige viel lieber über schönere Dinge. Niemand mag die Hölle. Aber weißt du was, es ist Gottes Wort. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Das ist die Wahrheit. Und ob wir es mögen oder nicht, das ist die Realität. Es gibt Himmel und es gibt Hölle. Und dann jeder von uns wird die Ewigkeit an einen von diesen beiden Orten verbringen. Also, wir hören Jesus besser zu, als er sagt hier. Jesus will nicht, dass wir in die Hölle gehen. Und niemand muss in die Hölle gehen. Jesus hat alles getan, damit wir Menschen nicht dorthin müssen. Er hat den Preis für unsere Schuld gezahlt. Unsere Schuld ist das, was uns dorthin bringt. Was uns von Gott trennt. Jesus liebt uns so sehr, dass er uns die Wahrheit sagt, die wir vielleicht sogar gar nicht hören wollen. Aber das ist wahre Liebe und er konfrontiert uns mit der Ewigkeit, sodass wir heute, jetzt die richtigen Entscheidungen treffen können. Und seht, was Gott über die Hölle sagt. Es wird nicht die Party sein. Manche Leute haben völlig falsche Vorstellungen. Hölle wird uns beschrieben hier als äußere Finsternis. Völlige Einsamkeit. Als Weinen, Zähneknirschen. Später noch als ewiges Feuer, ewige Pein. Das ist nicht der Ort, wo wir sein wollen. Warum würde ein Gott der Liebe jemals irgendjemanden dorthin schicken? Würde das ein Gott der Liebe tun? Nein. Gott schickt keinen einzigen Menschen in die Hölle. Er hat alles getan, damit wir gerettet werden können. Aber die Jesus ablehnen, die wählen die Hölle. Schicken sich selber hin. Und die müssen wirklich ums Kreuz herumrennen, um dorthin zu kommen. Aber dann gibt mir Gott die Schuld dafür. Im zweiten Gleichnis lehrt uns Jesus, dass wir persönlich bereit sein müssen. Kapitel 25, Vers 1. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren klug und 5 töricht. Die, welche töricht waren, nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Das waren so Öllampen. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Vielleicht ein bisschen was zu dem Hintergrund über diese Hochzeitsgebräuche. Damals wurden die Ehen von den Eltern ausgemacht. Oft waren das noch kleine Kinder und die Eltern haben das arrangiert, wer wen heiraten wird. Na, Markus hat gesagt, hey, meine Tochter Anna, hat sie mit Manfred zusammengesetzt. Benny ist ein strammer junger Mann. Viel Kamele. 2. Okay. Ausgemacht. Und diese Kinder sind oft aufgewachsen und haben den zukünftigen Ehepartner gekannt. Und einige haben sich wahrscheinlich gefreut, andere haben sich gefürchtet vor dem Hochzeitstag. Aber dann ein Jahr vor der Hochzeit sind die beiden verlobt worden oder haben sich verlobt. Und das hat rechtlich so gegolten, als wären sie schon verheiratet. Wenn jemand die Verlobung auflösen wollte, dann musste er einen Scheidebrief ausstellen. So war es mit Maria und Josef. Das war das Stadium, wo sie sich befunden haben, als Maria vom Heiligen Geist schwanger wurde. Also sie waren verlobt, sie haben die Ehe noch nicht vollzogen, sie haben noch nicht zusammen gewohnt. Aber dann nach einem Jahr dieser Verlobung kam die Hochzeit. Gab es dann die Hochzeitsfeier und die Zeremonie und das Riesenfest. Die Ehe wurde vollzogen, die beiden sind zusammengezogen und haben miteinander gewohnt. Und an diesem Hochzeitstag ist der Bräutigam mit seinen Begleitern von seinem Haus ausgezogen, in das Haus der Braut, ihrer Eltern, und haben die Braut abgeholt und in der Prozession nach Hause geholt in sein Haus. Und dort gab es noch Zeremonien und eine riesen Hochzeitsparty. Und aus dem Talmud können wir lernen, dass normalerweise 10 Lichter getragen wurden in dieser Prozession. Und das ist das Bild, was wir hier haben. Es war auch üblich, niemand wusste genau, wann der Bräutigam seine Braut abholen würde. Ja, irgendwann am Hochzeitstag, meist gegen Abend oder Nacht, aber niemand kannte den Zeitpunkt. Das heißt, die Braut musste immer bereit sein, den ganzen Tag. Und auch ihre Brautjungfrauen mit ihr. Das ist das Bild, was Jesus hier gibt, ein sehr vertrautes Bild. Vers 6. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam! Geht aus, ihm entgegen! Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und für euch nicht ausreiche, geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Bräutigam ist natürlich Bild für Jesus. Jungfrauen sind die, die sich mit der Hochzeitsfeier oder dem Bräutigam irgendwie identifizieren. Und schaut euch die an, das sind alle moralisch gute Mädels. Alle Jungfrauen. Und alle haben Lampen. Alle haben dieses äußere Bekenntnis. Ja, wir gehören zu dieser Prozession. Wir gehören zu dem Bräutigam. Im übertragenen Sinne, es waren alle gute Namenschristen. Gute Kirchengeher. Gute, brave Menschen. Unterschied war, die Törichten hatten kein Öl in ihren Lampen. Hatten keine Ölgefäße mitgenommen. Öl in der Bibel ist immer ein Bild für den Heiligen Geist. Törichten waren diejenigen, die nicht von Neuem geboren waren, durch den Heiligen Geist. Römerbrief Kapitel 8 sagt uns, wenn jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Törichten waren nicht ausreichend vorbereitet. Die hatten die Lampen, das äußere Bekenntnis, die Religion. Vielleicht diejenigen, die getauft waren und gefirmt und in die Kirche rennen. Äußere Dinge. Die haben gedacht, es ist genug. Vielleicht haben sie gedacht, das Öl wird bereitgestellt werden vom Bräutigam und auf dieser Hochzeitsparty. Aber dann, als der Bräutigam wiederkam, fanden sie heraus, es war nicht genug. Haben herausgefunden, jeder ist persönlich für seine Lampe verantwortlich. Dann sind sie zu den klugen Jungfrauen gegangen und wollten was von deren Öl haben, aber das war nicht möglich. Öl, der Heilige Geist. Du bekommst das Öl des Heiligen Geistes nur durch persönliche Entscheidung. Nur durch persönliche Annahme von dem, was Jesus für dich getan hat. Nur, dass du dich persönlich bekehrst und ihn einlässt in dein Leben. Und dann als Reaktion darauf, auf deine Bekehrung, schenkt Gott dir die Geburt aus dem Geist. Und Gott nimmt in dir Wohnung durch die Person des Heiligen Geistes. Äußere Dinge sind nicht genug. Es ist nicht genug, dass du in einer christlichen Familie aufgewachsen bist, dass deine Eltern Christen sind, dass du in der christlichen Tradition erzogen worden bist. Menschen können den Heiligen Geist nicht weitergeben. Gott hat keine Enkelkinder. Es ist eine persönliche Angelegenheit zwischen dir und zwischen Gott. Äußerlichkeiten sind nicht genug. Jesus hat in Johannes 3 im Vers 7 zu Nikodemus gesagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Wir sehen in diesem Gleichnis auch, das Kommen ist sehr plötzlich, sehr schnell. Bräutigam kommt und dann, das Einzige, wozu du Zeit hast, ist einzugehen zu seiner Hochzeitsfeier. Das ist nicht Zeit, Dinge noch zu ändern. Es gibt keine Zeit mehr, Öl einzukaufen. Bräutigam kommt, Tür wird geschlossen. Wenn du nicht bereit bist bei seinem Kommen, ist es zu spät. Die Bibel betont immer wieder die Dringlichkeit, gerettet zu werden. Heute gerettet zu werden. Hebräer 3 zum Beispiel, da heißt es, seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Oder Hebräer 4, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. 2. Korinther 6, siehe jetzt ist die wohlangenehme Zeit, siehe jetzt ist der Tag des Heils. Wenn du in deinem Herzen weißt, dass deine Beziehung mit dem Herrn nicht okay ist, dann schieb's nicht auf. Törichten Jungfrauen waren nicht bereit und Tür war zu, waren draußen. Und später kommen sie und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er beantwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Es erinnert mich an Matthäus 7, was Jesus dort gesagt hat. Wo er gesagt hat, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hereinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Werden diejenigen sein, sie nennen ihn Herrn, sagen, haben wir nicht die richtigen Dinge getan? Sind getäuscht. Haben das Lippenbekenntnis, Herr, Herr, haben sogar gedient in seinem Namen, sind gute, religiöse, unter Anführungszeichen christliche Menschen. Und sie argumentieren hier mit dem Herrn. Sie denken, sie haben den Himmel verdient. Und doch werden sie diese furchtbarsten Worte hören, die ein Mensch je hören kann. Wenn der Herr sagt, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Habt mich nie gekannt. Hattet nie eine persönliche Beziehung mit mir. Habt mich nie persönlich in euer Leben eingeladen. mich nie persönlich zum Herrn eures Lebens gemacht. Und seht hier, sie sind trotz all ihrer guten Werke noch immer Übeltäter. Ihr sagt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Weil sie war nicht bekleidet mit der Gerechtigkeit Jesu, die er durch sein Werk am Kreuz für uns erwirkt hat. Also es ist wichtig, mach dein Gerettetsein nicht an irgendwelchen äußeren Dingen fest. Sondern stell dir vielmehr folgende Fragen. Frage ist, kennst du Gott persönlich? Liebst du Gott mit allem, was du bist? Ist Gott deine Nummer eins? Hast du das Werk Jesu für dich am Kreuz je in bewusster Entscheidung für dich persönlich angenommen? Bist du von neuem geboren aus dem Heiligen Geist? Bezeugt der Geist Gottes dir in deinem Herzen, dass du ein Kind Gottes bist? Römerbrief Kapitel 8. Kannst du ehrlich sagen, dass Jesus Christus dein Herr ist? Dem du gehorchst. 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 3. Das sind die Fragen, die wir wirklich stellen müssen. Nicht äußere Dinge, sondern wie ist deine Beziehung? Wenn du wirklich ehrlich bist, deine Beziehung mit Jesus. Und ich hoffe und bete, dass niemand hier ist heute, der getäuscht ist. Der immer wieder im Gottesdienst kommt und sagt, glaubt, dass er errettet ist, weil er auf die falschen Dinge vertraut. Und das nicht ist. Es würde mein Herz brechen als Pastor. Im Licht davon sagt Jesus, dass er wiederkommen wird, dass es die Ewigkeit gibt, die auf uns wartet. Sagt er uns in diesem Gleichnis, du musst jetzt bereit sein, vor Gott zu stehen. Das ist eine persönliche Sache, ist deine persönliche Verantwortung. Du musst jetzt bereit sein. Und in dem vorigen Gleichnis hat er uns erzählt, es ist wichtig, wie du mit anderen umgehst, dass du deine Berufung erfüllst im Licht seiner Wiederkunft und der Ewigkeit. Und jetzt im nächsten Gleichnis wird er uns zeigen, dass es wichtig ist, dass wir gute Verwalter sind von dem, was Gott uns anvertraut hat. Vers 14. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief, und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. 1 Talent ist so viel wie 16 Jahreslöhne ungefähr. Also das war viel Geld. Sogar derjenige, der nur 1 Talent erhalten hat, hat sehr viel Geld bekommen. Es war nicht wenig. Und wir lesen hier, der Herr hat jedem nach seiner Fähigkeit gegeben. Übertragen im Sinn, Gott hat uns Talente, Gaben, Geistesgaben, Ressourcen gegeben. Und er gibt uns Möglichkeiten, dass wir die einsetzen können. Jedem nach seiner Fähigkeit. Gott wird uns nie überfordern. Er wird nie was von uns verlangen, wozu er uns nicht begabt hat. Er gibt jedem nach seiner Fähigkeit. Und hier in diesem Gleichnis geht es um unterschiedliche Dinge. Wir bekommen unterschiedlich viel. Und wir haben alle unterschiedliche Begabungen. Wir sind unterschiedlich intelligent. Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Finanzen. Aber jedem von uns hat Gott viel gegeben. Hey, jeder kann Gott dienen. Jeder kann Gottes Reich bauen. Sag nicht, ich bin nicht begabt genug. Ich habe nichts, was ich geben kann. Kannst du zuhören? Ist ein Ohr? Dann leih ein Ohr jemanden, der einsam ist, der Gespräch braucht. Hast du ein Auto? Dann fahr vielleicht einkaufen für jemanden, der nimmer gehen kann. Kannst du putzen? Dann kannst du damit Menschen dienen. Jeder kann Gott dienen und anderen Menschen als dem Herrn. Sag nicht, ich habe nichts, was ich nicht geben kann. Sag nicht, ich bin nicht begabt. Jeder kann dem Herrn dienen. Gott hat uns unterschiedliche Ressourcen anvertraut. Davon spricht er in diesem Gleichnis. In dem Gleichnis in Lukas 19 sehen wir, dass Gott seinen Knechten allen gleich viel gegeben hat. Wir haben auch Ressourcen, wo wir alle gleich viel erhalten haben. Jeder Tag hat 24 Stunden. Wir haben alle gleich viel Zeit zu dienen. Jeder von uns hat den Zehnten, den er dem Herrn geben kann. Jeder von uns hat Gott dieselbe Botschaft seines Evangeliums anvertraut. Wir sind Verwalter von diesen Dingen. Vers 16. Sogleich aber ging der, welcher die 5 Talente empfangen hatte, hin und handelte mit denen und gewann andere 5. So auch der die 2 empfangen hatte, und auch er gewann andere 2. Der aber, der das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jenes Knechtes und rechnet, der Herr jener Knechte, Entschuldigung, und rechnet mit ihnen ab. Nach langer Zeit kommt er wieder. Aber dass der Herr lange braucht, ist keine Ausrede, untätig zu sein oder nachlässig zu werden. Der Herr wird wiederkommen. Und dann wird es wichtig sein, wie wir mit diesen anvertrauten Ressourcen umgegangen sind, die er uns gegeben hat. Wie wir die Gelegenheiten, die Gott uns geschenkt hat, wahrgenommen haben. Vers 20. Und es trat herzu, der die 5 Talente empfangen hatte, und brachte andere 5 Talente und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 5 Talente habe ich dazu gewonnen. Und sein Herr sprach zu ihm recht so: Du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herzu, der die 2 Talente empfangen hatte, und sprach: Herr, 2 Talente hast du mir übergeben, siehe, andere 2 Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm recht so: Du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Beide Knechte hören dieselben Worte: Du guter und treuer Knecht. Und beide erhalten dieselbe Belohnung. Sie waren treu als Knechte. Und Gott hat sie zu Herrschern befördert. Deshalb geht ein in die Freude deines Herrn. Hier haben wir jetzt eine Beschreibung vom Himmel. Freude. Freude im Herrn. Es wird den Himmel prägen. Aber ich glaube auch, wir können schon ein Stückchen vom Himmel hier auf dieser Erde finden. Nämlich, wenn wir genau das tun, was diese treuen Knechte getan haben, indem wir dem Herrn dienen und anderen für ihn. Glück, Freude ist ein Nebenprodukt, wenn wir voll für Jesus leben und für andere Menschen und ihnen dienen. Wir können das nicht erfahren, wenn wir selbstsüchtig sind, wenn wir für uns selbst leben. Aber seht ihr in diesem Gleichnis auch, was dem Herrn wichtig ist, was das ist, was er belohnen wird. Es ist nicht der absolute Gewinn, wie viel der Einzelne für ihn erwirtschaftet hat. Wir sind alle unterschiedlich begabt. Wir haben unterschiedliche Ressourcen, unterschiedliche Möglichkeiten. Aber worum es dem Herrn geht, ist die Treue mit dem, was er uns anvertraut hat. Wie treu wir diese Gelegenheiten genutzt haben. Im Rahmen unserer Möglichkeiten und Fähigkeiten, die er uns gegeben hat. Und relativ zu ihren Möglichkeiten waren beide gleich treu, waren beide gleich produktiv, haben beide das Anvertraute verdoppelt. Das ist es, worauf der Herr schauen wird, auf unsere Treue. Vers 24. Es trat aber auch herzu, der das eine Talent empfangen hatte, und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht säst, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? So solltest du nun dein Geld den Wechseln gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das Meine mit Zinsen erhalten. Dritte Knecht war böse, und er war faul. Er hat sein Talent vergraben. Vielleicht hat er geglaubt, der Herr ist so lange weg, der kommt nicht zurück.
wenn er zurückkommt, dann behalte ich das Talent für mich. Und er hat nicht in der Schweiz gelebt oder in Österreich, wo es noch die anonymen Sparbücher gibt. Deswegen hat er es vergraben. Und dann kann er es im Geheimen einsackeln, für sich behalten. Und seht, als sein Herr wiederkommt, beschuldigt er noch den Herrn, dass er schuld ist für sein Verhalten. Ich habe das getan, weil du so ein harter und gemeiner Herr bist. Weil du auf den fremden Feldern erntest. Und ich hatte Angst vor dir. Ich hatte Angst, meine Fähigkeiten für dich einzusetzen, deswegen bist du schuld. Wie gern wir dir unsere Schuld auf andere abschieben. Ich wurde als Kind zu heiß gebadet. Deswegen habe ich jetzt eine Neurose und deswegen sind meine Eltern schuld an meinem Verhalten. Ich kann gar nichts dafür. Schwachsinn. Und seht ihr, ich glaube nicht, dass der Herr hier sagt, dass es richtig war, was der Knecht über ihn gesagt hat, aber der Herr argumentiert mit dem Knecht hier, aufgrund dessen, was er gesagt hat. Er sagt, wenn du glaubst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und wenn du wirklich Angst vor mir hättest, dann hättest du umso mehr fleißig sein sollen, um was zu erwirtschaften mit dem, was ich dir anvertraut habe. Hättest wenigstens auf die Bank legen können und hätte wenigstens Zinsen bekommen. Zeigt ihm hier, dass, hey, guck mal, das ist nicht der Grund. Der Grund ist, du bist ein böser Knecht, du bist ein fauler Knecht. Vers 28, nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der da hat, wird gegeben werden und er wird im Überfluss haben. Das ist die zweite Aussage über den Himmel, die wir hier sehen. Himmel wird Freude sein und im Himmel wird Überfluss sein. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Himmel wird Überfluss sein. Aber wenn du in diesem Leben nicht für Gott lebst, sondern für dich selbst, dann wirst du am Schluss mit gar nichts enden. Wird selbst das, was er hat, weggenommen werden. Vers 30, und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und Zähneknirschen sein. Es geht ja nicht darum, dass Jesus lehrt, dass wir gerettet werden durch unsere Werke oder den Dienst, den wir für ihn tun. Wir sind nicht gerettet durch unseren Dienst, aber wir dienen, weil wir gerettet sind. Jakobus hat uns gelehrt, dass Glaube ohne Werke tot ist. Das ist nicht wirklicher Glaube. Na, wenn du am Rhein wohnst und sagst, ich glaube, dass morgen die Flutwelle kommt und du baust keine Sandsäcke auf vor deinem Kellerfenster und räumst dein Zeug aus dem Keller hoch, dann glaubst du es nicht wirklich. Genauso, wenn jemand sagt, ich glaube an Jesus, aber Jesus macht überhaupt keinen Unterschied in deinem Leben, dann ist irgendwas faul. Wenn ich Jesus liebe, wenn ich eine ewige Perspektive habe, dann werde ich ihm dienen wollen. Dann werde ich nicht untätig sein, werde ganz automatisch Frucht bringen. Also bereit sein, zu wachen, das heißt auch Frucht bringen für Gottes Reich. Die Gelegenheiten nutzen, die Gott uns gegeben hat. Die Gaben, die Möglichkeiten, die wir von Gott haben, einsetzen. Bereit sein heißt gute Verwalter sein. Heute, hier und jetzt. Im 1. Petrusbrief im Kapitel 4 schreibt uns Petrus, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander, ohne Murren. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde. Durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Zum Schluss wird Jesus nochmal über Gericht sprechen. Und jemand, der mit ewiger Perspektive lebt, behält es im Auge. Es wird Gericht geben. Schnell, Vers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seine Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Das heißt, alle Menschen aus allen Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. So ein vertrautes Bild, was Jesus hier verwendet. Bild von einem Hirten, der Schafe und Ziegen miteinander geweidet hat. Und dann abends trennt er die Schafe von dem Hirten. Interessantes Bild auch. Sind sehr unterschiedliche Tiere, diese Schafe und die Ziegenböcke. Schafe folgen im Allgemeinen willig ihrem Herrn nach. Im Gegenteil dazu die Ziegenböcke. Na, die sind bekannt dafür, dass sie störrisch sind, dass sie ihr eigenes Ding, ihren eigenen Willen durchsetzen wollen. Na, wir haben diesen Spruch, wo wir sagen, du bist stur wie ein Bock. Du bist ein sturer Bock. Vers 33, und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen. Platz zur Rechten ist ihm ein Platz der Autorität, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen. Mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisen dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich nicht auf oder nackt und bekleideten dich? Oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr es einem dieser Geringsten, dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Die Schafe, die dem guten Hirten Jesus nachgefolgt sind, die sind gesegnet vom Vater. Die sind die Erben seines Reiches. Und Jesus sagt, was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Wer sind seine Brüder, von denen Jesus hier spricht? Jesus hat eigentlich nur eine Gruppe als seine Brüder bezeichnet. Und das sind seine Jünger. Matthäus 12, er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Der Lukas 8, da sagt er, meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und tun. Und seht ihr, deswegen haben sie die anderen Brüder auch aufgenommen und sie bekocht und sie bekleidet und sie besucht. Sie haben Gottes Willen getan. Jesus hat gesagt, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und Nächsten, das schließt alle Bedürftige ein. Aber Johannes sagt uns auch im Besonderen, im 1. Johannes 4, er sagt, dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Johannes sagt uns sogar, dass diese Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern im Herrn, dass das ein Zeichen ist, dass wir wirklich seine Jünger sind. So eine weitere Bestätigung für uns. Und die Welt ist nicht dafür bekannt, dass sie die Christen lieben. Im Gegenteil, Jesus hat gesagt, in der Welt werdet ihr Trübsal haben. Und wer gottesfürchtig lebt in Christus Jesus, wird Verfolgung haben, hat der Paulus dem Timotheus geschrieben. Im 1. Johannes 3, Vers 14 sagt uns Johannes, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Brüder schließt die Schwestern natürlich auch mit ein, die Geschwister lieben. Also wieder, es geht nicht darum, dass sie sich das Reich Gottes verdient haben durch diese Werke, sondern es war einfach eine natürliche Frucht in ihrem Leben aus der Beziehung mit Jesus. Und weil sie Jesus lieben, lieben sie auch ihre Brüder. Und Jesus identifiziert sich mit seinen Jüngern. Sagt, was ihr einem von meinen Brüdern, meinen Jüngern getan habt, das habt ihr mir getan. Es gilt positiv, aber es gilt genauso negativ. Als der Paulus die Gemeinde verfolgt hat, hat Jesus gesagt, warum verfolgst du mich? Jesus identifiziert sich mit uns, seinen Jüngern. Er ist das Haupt, wir sind sein Leib. Was Menschen uns tun, das tun sie Jesus. Was wir unseren Geschwistern tun, das tun wir auch ihm. sollte uns helfen, unsere Beziehungen in ganz neuem Licht, in ganz neuer Perspektive zu sehen. Vers 41, dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchter, ins ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Seht, die Hölle wurde nie für Menschen geschaffen. Es ist nicht Gottes Wille, dass irgendein Mensch verloren geht. Er will, dass alle gerettet werden und er hat es möglich gemacht. 1. Johannes 2,2, da heißt es, Jesus ist die Sühnung für unsere Sünden, aber nicht allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Bezahlt für alle, alle, die gerettet werden wollen, können gerettet werden. Es werden nur die in die Hölle kommen, die Satan nachfolgen wollen, statt Jesus. Und das ist eigene Entscheidung, Jesus abzulehnen. Das sind die Verfluchten. Verflucht durch ihre eigene Schuld. Müssen ihre Sünden selbst tragen, die Konsequenz ihrer Sünde selbst erleiden. Jesus hat es für uns getragen. Wenn wir es annehmen, dann hat er die Konsequenz, die Trennung vom Vater getragen. Aber wenn wir Jesus ablehnen, müssen wir es selbst tragen. Die Konsequenz ist ewige Trennung von Gott. Und die, die Jesus abgelehnt haben, die lehnen auch seine Jünger ab. Vers 42. Denn mich hungerte und ihr gab mir nicht zu essen, mich dürstete und ihr gab mir nicht zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich nicht auf, nackt und ihr bekleidet mich nicht, krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Dann werden auch die antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und durstig oder als Fremdling oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr es einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr es auch mir nicht getan. Und diese werden hingehen in die ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben. Nach seiner Auferstehung sendet Jesus seine Jünger aus. Und er sagt, mir ist die Macht gegeben, alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Matthäus 28. Und hier prophezeit Jesus, dass die Menschen aus den Nationen gerichtet werden, je nachdem, wie sie reagiert haben auf die Jünger und ihre Botschaft, die er in alle Nationen gesandt haben. Die Jünger, die Jünger aufgenommen haben, die ihre Botschaft von der Vergebung in Jesus angenommen haben, die werden gerettet werden. Und die werden die Ewigkeit in Jesu Herrlichkeit und in Gemeinschaft mit ihm verbringen. Aber die, die ihn ablehnen, die werden ewig verloren sein, ewig getrennt sein von Gott. Nachdem er seine Jünger ausgesendet hat, hat er ihnen gesagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und hier sagt er, was sie euch getan haben, wenn sie euch Gutes getan haben, das haben sie mir getan. Was sie euch nicht getan haben, das haben sie auch mir nicht getan. Das ist ein Trost, eine Ermutigung für alle Jünger, die seinem Missionsauftrag folgen hier. Also zusammenfassend von diesen ganzen letzten zwei Kapiteln. Lasst uns im Bewusstsein der Ewigkeit leben. Vers 46 nochmal. Diese werden hingehen in ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben. Lasst uns im Bewusstsein leben davon. Das ist die Ewigkeit geben wird, dass wir alle ewig leben werden. Einen von zwei Orten, Himmel oder Hölle, je nachdem, was wir mit Jesus tun, wie wir uns entscheiden. Also lasst uns bereit sein. Das heißt vor allem, dass wir persönlich bereit sind, dass wir in der rechten Beziehung mit Gott sind. Und wenn du es nicht bist, dann ist jetzt die Zeit, die Entscheidung zu treffen. Jetzt die Zeit, Entscheidungen zu treffen, die ewige Auswirkungen haben. Bereit sein heißt aber auch, dass wir im Umgang mit anderen daran denken, Ewigkeit vor Augen haben. Und es heißt auch, dass wir gute Verwalter sind von den Gaben und von den Ressourcen, die Gott uns gegeben hat. Jetzt ist die Zeit, Schätze zu sammeln für die Ewigkeit. Ich will mit einer Geschichte enden, heute Morgen. Es gab eine Familie, die hatte so eine ganz tolle Wanduhr. Und der kleine Junge, den diese Familie hatte, der war fasziniert von dieser Wanduhr und hat die geliebt. Er hat diesen Klang der Uhr geliebt. Und er hat, so oft er konnte, dieser Uhr beim Schlagen zugehört. Besonders gern hat er natürlich zugehört um 12 Uhr, weil er hat die Uhr 12-mal geschlagen. Aber eines Tages ist die Uhr kaputt gegangen und die hat dann aufgehört zu schlagen. Und der Junge stand wieder mal da vor der Uhr und 12 Uhr und dong, erzählt 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wow, und der Junge rief die Mama und sagt, Mama, Mama, es ist später als je zuvor. Römerbrief sagt uns der Herr durch Paulus. Seid niemandem irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Und dann sagt, und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass sie aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als wir zum Glauben kamen. Es ist später als je zuvor. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag. Nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Es ist so spät wie nie zuvor. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass du uns an die Ewigkeit erinnerst. Wir vergessen es so leicht und sind so leicht eingenommen von dem Hier und Jetzt. Hilf uns, Herr, die richtige Perspektive zu bewahren. Und ich danke dir, Herr, dass es so spät ist wie noch nie zuvor. Dass wir deinem Kommen und der Ewigkeit näher sind als je zuvor. Und Vater, ich bitte dich, dass wir solche sind, die das Jetzt und Heute zum vollen Ausnutzen, voll auskosten, das, was du uns geschenkt hast, und voll investieren, alle Gelegenheiten nutzen. Herr, dass wir reich sind im Himmel und uns nicht schämen müssen eines Tages und leer dastehen oder vielleicht sogar zu hören bekommen, ich habe dich nie gekannt. Vater, ich bitte dich, wenn irgendjemand hier ist heute Morgen, der dich noch nicht persönlich kennt, der noch nie persönlich dich eingeladen hat, als Erlöser und Herr in sein Leben zu kommen, bitte ich, dass du anklopfst an dieses Herz. Ich bitte dich, Vater, dass niemand hier ist, der getäuscht ist, der glaubt, dass er Christ ist und dass alles okay ist und es in Wirklichkeit nicht so ist. Schenk die Gnade, Herr, dass wir unseren wahren Stand vor dir, unsere wahre Beziehung mit dir erkennen können. Und zieh die, die dich nicht kennen, zu dir, Herr. Und für uns, die wissen, die dieses Zeugnis haben im Herzen und die wissen, ja, es ist alles okay, ich werde in den Himmel kommen, lass uns das nicht vergessen. Sondern lass uns investieren in unser ewiges Zuhause. Danke, Herr, dass du mit uns bist. Danke, dass du uns lieb hast. Danke, dass du uns erlöst hast. Danke, dass du alles getan hast, damit wir gerettet sein können und reich sein können und voll Freude und gesegnet in alle Ewigkeit. Herr, lass uns das bewusst sein und lass uns leben mit dieser Perspektive, mit einer ewigen Perspektive. Darum bitten wir in deinem Namen, Amen.